Elisabeth, hast du schon mal überlegt, wie du sterben möchtest?
Nein, also ich bin eigentlich erst an dem Punkt, dass ich langsam ans Alter denke und vielleicht daran, dass ich nicht uralt werden möchte. Aber an mein Sterben, nee, das ist noch zu weit weg.
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles. Mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Wir sind alle vier Kolleginnen und Kollegen an der Universität Fribourg in der Schweiz, unterrichten dort Theologie und sprechen hier über Themen, die uns beschäftigen, und zwar im ganz normalen Leben und als Menschen, die finden, es muss doch mehr als alles geben. Wir haben schon darüber geredet, ob man das Sterben planen kann. Und heute wollen wir darüber sprechen, was macht eigentlich ein gutes Ende aus? Gibt es so etwas wie ein gutes Sterben? Ist es nicht ein bisschen vermessen, sowas zu beanspruchen, weil es halt doch sehr individuell ist? Ich bin sehr gespannt, was uns da alles begegnen wird auf dieser Reise. Markus, du bist ja einer, der sich seit vielen Jahren, Jahrzehnten mit dem Thema auseinandersetzt. Gutes Sterben. Sollte man überhaupt diesen Begriff so in den Mund nehmen, also gut in Verbindung mit Sterben?
Ja, zumindest ist es ein tiefer menschlicher Wunsch. Und zwar nicht nur heute, sondern schon immer gewesen. Der Wunsch, ich möchte einmal gut gehen können. Ja, das ist biblisch uralt, das ist aber auch in der Antike eine Idee, die immer wieder zum Ausdruck gebracht wurde. Und ich denke schon, ja, also es ist nicht vermessen, sich das zu wünschen, zumindest.
Wir sind ja Theologinnen und Theologen in the middle of the thing. Das Christentum, gibt es da eine Vorgabe, was ein gutes Sterben ausmacht? Gibt es eine christliche Botschaft über das gute Sterben?
Meines Erachtens ist das kein direktes Thema, über das in der Bibel viel erzählt würde, sondern es ist zwischen den Zeilen in einzelnen Geschichten, wenn zum Beispiel Hiob ist ja der gelitten hat und dem es ganz schlecht ging, also so schlecht, wie es schlechter nicht möglich war. Und der ist dann am Schluss gut gestorben. Also diese Kombination hat mich immer schon beeindruckt. Insofern gibt es schon eine biblische Vorstellung von dem, was es sein könnte. Aber die entspricht weitestgehend dem, was auch sonst Menschen formulieren, wenn sie gefragt werden. Also zum Beispiel im hohen Alter, ohne große Schmerzen und Abschied nehmen können und solche.
Und diese Ars Moriendi, also die Kunst des Sterbens im Mittelalter, die sich herausgebildet hat, ist ja auch von einem christlichen Horizont entstanden, oder? Also das ist doch diese Vorstellung, dass man frei von Sünden stirbt.
Ja, die war ja auch, vielleicht kommen wir heute auf das Thema noch zu sprechen, weiß nicht, aber das war ja wirklich eine Auseinandersetzung mit dem, was dann kommen wird. Die Angst vor dem Jenseits und in der Hölle zu landen oder diese Gerichtsszene, dass wir beurteilt werden vor Gott, was unser Leben betrifft. Also das stand da im Zentrum. Und ob da jetzt Schmerzen beteiligt waren, das Alter hoch war, und nee, das war in Anführungszeichen völlig irrelevant in dieser Vorstellung von der Ars Moriendi. Dafür war dann wichtig, dass die Sakramente gespendet waren und solche Dinge.
Also ich glaube auch, dass man vielleicht biblisch oder auch in der christlichen Tradition wie unterscheiden muss zwischen Sterben und dem, was kommen wird. Also der Prozess des Sterbens ist, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht mal abgesehen vom Kreuzestod Jesu, fällt mir keine Geschichte ein, wo man einen Sterbeprozess biblisch mit vollzieht. Und danach auch in der Tradition natürlich diese ganze Vorstellung von, was wird einmal sein, wenn man tot ist. Aber natürlich prägen dann diese Vorstellungen von dem, was sein wird, auch, die prägen natürlich den Prozess des Sterbens. Da bin ich überzeugt. Aber so direkt den Sterbeprozess.
Es gibt den König Saul. Da kommt mir sofort in den Sinn, wenn ich dir nur irgendwie zuhöre. Der ist im Kampf, im Krieg, ist der umgekommen, und da hat er seinen Diener gebeten. Das ist sehr modern, hat sehr viel zu tun mit unserem Alltag, wenn es ums Sterben geht, ihn doch zu töten mit dem Schwert. Und der Diener hat sich geweigert. Er wollte das nicht machen. Mhm. Und dann hat sich Saul selber ins Schwert gestürzt, also Suizid begangen.
Stimmt, das ist doch eine Sterbegeschichte, prominente Sterbegeschichte.
Ja, und eine, die so nicht in unsere Zeit passt und trotzdem in die Zeit passt, weil es um Suizid geht und Euthanasie und solche Dinge.
Und auch dieses heroische Sterben, was da dann schon kommt. Das ist so eine uralte Vorstellung, oder? Die mit dem Tod oder dem Sterben verbunden ist, so ein heldenhaftes Sterben. Also, und so gibt es, glaube ich, schon ein paar Vorstellungen vom Sterben, die schon sehr, sehr alt sind. Ich habe jetzt gerade überlegt, zum Beispiel im hohen Alter zu sterben, ob das auch so ein Kriterium ist, sozusagen, was als gutes Sterben gilt. Aber da bin ich mir nicht sicher, wie alt diese Vorstellung ist.
Man kann ja auch nochmal unterscheiden und sagen, es ist das eine, klar zu haben, dass das Leben ein anderes hat, nämlich das Nichtleben. Und das heißt, es gibt etwas, also eine Rückseite sozusagen des Lebens. Und das ist der Tod. Also Leben, Gedanke der Endlichkeit. Also wir leben und dieses Leben zählt. Es kommt darauf an, dieses Leben gut zu leben, gut zu gestalten. Hier müssen wir uns zeigen, etwas tun, etwas aus wollen, etwas aus uns machen. Aber dazu gehört sozusagen der Faktor, die Bedingung, die Conditio, dass dieses Leben endlich ist, dass es einen, technisch gesagt, einen Ablaufvermerk hat, irgendwann es nicht mehr ist. So. Aber etwas anderes, das klar zu haben, ist schon mal nicht so selbstverständlich in Zeiten von Digitalität und der immer weiteren Ausdehnung des Lebens. Aber etwas anderes ist es nochmal, den Übergang, also den Prozess der Passage vom einen Zustand in den anderen als gegeben hinzunehmen oder das passiert, da läuft etwas ab, was man selbst gar nicht beeinflussen kann oder davon auszugehen, das ist etwas, was man auch mitgestalten kann, was man vielleicht sogar mitgestalten sollte, was man vielleicht in der Moderne mitgestalten möchte. So, das sind, glaube ich, unterschiedliche Momente. Das Christentum, die Christentumsgeschichte hat immer ein Wissen darum gehabt, dass Leben endlich ist und dass es das andere des Lebens gibt. Aber dass der Übergang zu einem Projekt wird, zu etwas zu Gestaltendem, das meine ich, ist schon, da ist etwas Modernes drin, ein Postulat von Selbstsorge, von Autonomie, von Selbstgestaltung des eigenen Schicksals. Und da kann man ja nochmal hingucken, was es da an Möglichkeitsraum gibt, an unterschiedlichen Gestaltungsoptionen.
Ja, ich denke, das ist, Daniel, was du da unterscheidest, ist elementar für, um zu verstehen, was heute für wichtig gehalten wird. Und überzeitlich ist sicherlich die Idee, im hohen Alter ohne Schmerzen gehen zu können, im Frieden mit sich selbst und den anderen. Aber neuer ist diese andere Dimension, die du angesprochen hast. Und da geraten wir, das hatten wir auch bei unserem letzten Gespräch ziemlich im Zentrum gehabt, in die Situation, dass wir eigentlich dafür, liebe Elisabeth, du bist zwar noch jung, aber dass wir uns darauf einstellen sollten, dass das jederzeit sein kann und dass es dann Entscheidungen zu fällen gibt, gerade im medizinischen Kontext, die über uns entscheiden. Also wir werden fremdbestimmt, wenn wir das nicht selber vorher festhalten und darüber uns Gedanken machen. Und das ist ein relativ neues Phänomen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu versuchen, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten. Und dazu gehört natürlich, damit das überhaupt realisierbar ist, auch der Wunsch, dass ich das weiß, dass ich jetzt sterben werde, dass ich überhaupt Einfluss nehmen kann.
Und ich glaube, spannenderweise gehört ja eben auch dann dazu, dass diese uralten Wünsche, wie im Frieden mit den anderen zu sein, im Frieden im Reinen mit sich selber, irgendwie die persönlichen Angelegenheiten geregelt zu haben und so weiter, das ist nicht mehr irgendwie dem Schicksal überlassen. Also es ist vielleicht nicht so wie vor 150 Jahren, wo man dann einfach sagt, okay, das war jetzt vielleicht ein guter Tod im Sinne von, dass da eben was zu einem Ende gekommen ist, in stimmiger Art und Weise, sondern ich glaube eben heute wird dieser Wunsch, wird dann eben in dieses Projekt mit einbezogen. Also dieses Vorbereiten auf das Sterben, dieses Wissen darum, dass man vielleicht nicht mehr ewig leben wird, da setzt dann eben auch ein, dass es Begleitung gibt, diese Prozesse irgendwie zu einem Ende zu bringen. Und das ist in meinen Augen, hat das was total Positives, weil Räume geöffnet werden, die Menschen nutzen können, um eben ihre Dinge zu regeln, um mit Angehörigen ins Gespräch zu kommen. Es stellt sich halt einfach die Frage, wenn das jemand gar nicht möchte oder jemand dieses Bedürfnis nicht hat, inwiefern da auch Wünsche vielleicht als Ziele deklariert werden, obwohl sie für den Einzelnen gar nicht so wichtig sind. Und ich glaube, für mich ist das so eine Gratwanderung, auch wenn es um die Begleitung geht von Menschen, die sterben, oder wenn es auch um institutionelle Voraussetzungen geht, Sterben so gut wie möglich zu ermöglichen. Da finde ich, gibt es so eine Gratwanderung zwischen, wer möchte wirklich sprechen, wer möchte sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzen und wer möchte das nicht und sollte auch das Recht haben, das nicht tun zu müssen. Also da sehe ich so eine Spannung, wo diese beiden Momente zusammenkommen. Also das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und der Umgang damit.
Ich frage mal in die Runde, was wäre denn subjektiv für euch ein gutes Sterben? Was verbinden wir eigentlich damit? Das kann ja total unterschiedlich sein. Ich kenne zum Beispiel bei mir auch den Gedanken, dass ich es als gut empfinden würde, überraschend zu sterben. Also eben nicht das alles geplant, abgeschlossen, keinem zur Last fallend oder ist ja schon Interpretation, sondern überraschend. Also den Gedanken kenne ich, weil mir scheint, ob ein Sterben gut ist, kann auch davon abhängen. Das ist ein interpretativer Vorgang, ein Deutungsvorgang. Das hängt auch davon ab, im Licht des Nicht-mehr-Seins, das davor Gewesene bewertet wird. Und da kann auch dazu gehören, dass der Übergang vom Himmel fällt. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine?
Ich würde da gern drauf eingehen. Also bei dem, was Noemi, du gerade gesagt hast und jetzt auch Daniel, was du sagst, da das Sterben, kommt mir das Sterben meiner Großmutter in den Sinn. Mhm. Die ist einfach gestorben. Und dann war die Frage, ja, warum? Ja, sie war alt und so, also ich bin jetzt auch schon etwas älter, aber sie ist gestorben, weil sie alt war. Das war die Antwort. Natürlich könnte man auch genau medizinisch beschreiben, was jetzt da vorgefallen ist. Das hat eigentlich nicht interessiert. Noch stärker so war das bei ihrem Mann, bei meinem Großvater, der war einfach 96 Jahre und der ist dann gestorben, weil dann stirbt man. Und das, und jetzt kommt der Punkt, das ist ja heute ziemlich schwierig. Und ich muss mal ein bisschen vielleicht übertreiben, aber die Chance einfach plötzlich zu sterben, ist relativ klein geworden. Wenn rechts und links jemand steht, kriegst du mit dem Defibrillator erstmal das Herz wieder neu in Gang gesetzt. Die hängen ja überall an der Wand. Ich weiß zu viele Beispiele, wo ganz viele Interventionsmöglichkeiten bestehen heute. Oder wenn du erstmal auf Intensiv dann bist, dann stirbst du erstmal nicht. Und ich glaube, ohne dieses Szenario hier zu thematisieren, werden wir nicht verstehen, warum Menschen heute die Idee haben, nein, das will ich verhindern. Ja, da möchte ich gerne rechtzeitig bis hin zu der Idee, dann setze ich lieber meinem Leben selber ein Ende. Also der assistierte Suizid, der ja jetzt zum Alltag geworden ist in der Schweiz, wähle einen Tod ohne Sterben, wie das auch in der Literatur heißt. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Also das Sterben erspare ich mir als Übergang und setze selber einen Punkt und dann ist Schluss.
Also ich habe ganz stark so die Vorstellung, dass man das Sterben aber nicht planen kann. Dass es sowas Unvorhergesehenes ist, was ja noch niemand erlebt hat, logischerweise. Und mit niemandem kann man fragen, wie das Sterben ist, außer so Nahtoderfahrungen vielleicht. Ich habe von daher ganz stark in mir drin, dass man das nicht überschätzen darf, wie man sich darauf vorbereiten kann. Und ganz interessant, es gibt an der Uni München, da hattest du uns darauf hingewiesen, Markus, so ein DFG-Projekt, glaube ich, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über gutes Sterben. Mhm. Da habe ich ein Interview gelesen mit Irmhild Sarke, die da Mitarbeiterin ist. Die haben also mit Armin Nassé zusammen und noch jemand dritten, weiß jetzt, Breitsameter, glaube ich, genau, Christoph Breitsameter, haben sie ganz viel auch mit Sterbenden gesprochen und sich in Hospizen aufgehalten und so aus soziologischer Sicht das sich angeschaut. Und die sagt, eigentlich ist Sterben nie gut. Also letztendlich ist es immer eine entsetzlich ausweglose Situation. Eher von den Umgebenden wird es dann bewertet oder irgendwie versucht, ein bisschen so wie Noemi, du das gesagt hast, also werden so Erwartungen herangetragen an den Sterbenden. Es gibt anscheinend auch die Formulierung, die oder der nimmt seine Sterberolle nicht an. Also dass so Erwartungen herangetragen werden, aber der Sterbende selbst ist natürlich in so einer existenziell krassen Situation, dass da gar nicht mehr viel hat. Also dass man da gar nicht mehr so viel Handlungsspielraum sowieso nicht hat, aber dass es einfach so unvorhergesehen ist, dass man sich dem hingeben muss eigentlich.
Ich finde das auch total schwierig, mir vorzustellen, ich könnte jetzt sterben. Also so diese Projektion von mir selber in diese Situation, die gelingt meines Erachtens kaum, wenn man nicht selber in der Situation steckt. Das passt ein bisschen zu dem, was du sagst. Also ich finde das ganz schwierig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe nächsten Sonntag irgendwo hin oder mache irgendwas Spezifisches, da kann ich mich irgendwie hineinfühlen und kann mir auch vorstellen, wie das sein wird, wenn ich dann vielleicht am Meer in den Ferien bin, irgendwie sowas. Das klappt, aber diese Vorstellung, ich könnte mich in einer Situation befinden, in der ich mich damit auseinandersetzen muss, dass ich mich jetzt verabschieden muss von den Menschen um mich herum und so weiter, da merke ich, das gelingt mir eigentlich kaum. Und deshalb finde ich das auch ganz schwierig. Also ich frage mich auch immer, wie weit eine Vorbereitung gelingen kann. Vielleicht eben, wenn man in einer Situation steckt, in der das Lebensende wirklich nahe ist, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt aus Gründen des Alters oder Krankheit oder wie auch immer, da vielleicht noch eher. Aber trotzdem, glaube ich, hat Tod immer so oder Sterben hat immer eine Dimension, die wir eigentlich nicht ganz erfassen können. Also ich merke das häufig, wenn ich mich auch mit meinem Sohn über Tod und Sterben unterhalte. Ich habe häufig das Gefühl, dass ich als Erwachsene wie so einen sprachlichen Kodex habe, um mich über diese Phänomene zu unterhalten, aber so wirklich erfassen im Kern finde ich trotzdem, glaube ich, dass das total schwierig ist. Und dann eben mit meinem Sohn, der diesen sprachlichen Kodex noch nicht hat, da sich dann zu verständigen, da merke ich immer, dass ich an Grenzen stoße und da spüre ich dann eben, dass ich einfach Wörter habe für Phänomene, die ich aber eigentlich nicht ganz einordnen kann.
Und das sagt auch die Irmhild Sake, dass das Sterben ist durch Nachdenken nicht zu bewältigen. Das fand ich auch einen guten Satz. Also man kann noch so viel darüber nachdenken, aber es funktioniert einfach nicht. Und natürlich kann man aber Vorkehrungen treffen, natürlich, wenn man tot ist, also Testament und vielleicht auch sowas wie eine Patientenverfügung oder in die Richtung oder so. Also man kann schon versuchen, gewisse Dinge vorzubereiten. Das auf jeden Fall schon. Aber sonst, denke ich, muss man eigentlich leben bis zum Schluss.
Ja. Das scheint mir auch total das, was sich mir so aufdrängt. Und wenn ich euch zuhöre, dann scheint mir fast, was anspruchsvoller geworden ist gegenüber anderen Zeiten, scheint mir fast der Kontext des Sterbens. Das Sterben selber ist unvertretbar, ist nicht antizipierbar, wie das jede und jeder bewältigen wird. Aber wenn wir schauen, also kann man vielleicht sagen, es ist, der Druck hat sich erhöht, den Kontext zu bereiten für diesen Weg, den da jeder und jede gehen muss.
Auf jeden Fall,
und,
ja.
Und das betrübt mich also schon.
Also ich habe jetzt beim Zuhören an drei Personen gedacht, ganz konkrete Leute. Zwei ältere Damen, mit denen ich immer, wenn ich sie treffe, die eine kürzlich, über Sterben spreche, weil die wollen jetzt endlich sterben und verstehen nicht, warum sie immer noch leben. Und das sind nicht wenige Menschen in unserer Gesellschaft, die so da sitzen und sich das die ganze Zeit überlegen. Also das ist eine existenzielle Erfahrung, die verbreitet. Also die ist, die schlägt kein Geist weg, wie wir Schweizerinnen sagen.
Aber da geht es doch eigentlich ums Leben.
Gleichzeitig einen Freund, der ist schwer, schwer krank, hat aber kleine Kinder und der will nicht sterben. Also bei mir kommt das in meiner Lebenswelt, also da, wo ich Freunde habe und Bekannte, die ganze Zeit vor. Was natürlich nicht betrifft, das, was Elisabeth, wenn du sie zitierst, das meint ja, dass das Existenzielle des Einzelnen, die Idee, die wir glücklicherweise auch verdrängen können, irgendwann ist Schluss mit mir. Fertig. Mhm. Das ist schrecklich. Das ist, da kann ich dir gut folgen. Ich würde das Thema wieder groß in die Mitte zurückholen. Ist natürlich die Frage, ob jemand gut gestorben ist oder nicht. Das ist in erster Linie relevant für die überleben. Die ganze Palliative Care lässt sich überhaupt nicht verstehen. Das ganze gesellschaftliche Engagement, das Sterben gut zu machen, das, so kann man ja Palliative Care übersetzen und nicht so grässlich in einer technisierten Medizinwelt zu sterben, begonnen bei Neugeborenen, die sterben müssen, deshalb fängt das schon an. Die Idee, das Sterben gut zu gestalten, ist in allererster Linie wichtig für die überleben. Der tot ist, der Mensch, der ist tot, der ist nicht mehr da. Für den ist das komplett irrelevant. Aber für die überleben, ist, die müssen, also wir müssen damit leben, dass wir eventuell so sterben könnten wie derjenige da in Kiew gerade, dem eine Drohne auf den Kopf geflogen ist. Also es gibt ja auch dieses grauenhafte Sterben, links und rechts im Moment. Gab schon immer. Und wir müssen damit zurechtkommen, dass es so auch mit uns sein könnte. Das ist, glaube ich, im Zentrum auch der Forschung, dieses Forschungsprojekt, Elisabeth, das Sterben erforscht. Da geht es natürlich um den Kontext und nicht um die einzelne Person selbst, nur alleine.
Aber schon auch, oder? Weil das ist ja schon, man erlebt es ja subjektiv, ob man jetzt irgendwie abgeschoben in einem traurigen, grauen Zimmer stirbt oder im Kreis der Lieben und zu Hause und der Musik und dem Essen um sich rum, das man immer mochte.
Also ich glaube auch, dass man natürlich den Verstorbenen kann man nicht mehr fragen. Der kann nicht qualifizieren, ob jetzt dieses Ende gut war oder nicht. Aber dennoch gibt es ja unter Umständen eine sehr lange Phase des Sterbens. Also es ist ja nicht eine 1-0-Geschichte in meinen Augen, sondern gibt ja diesen Übergang irgendwie vom Leben bis zum Tod und Sterben. Finde ich, kann ja sehr lange dauern unter Umständen. Und da glaube ich schon, dass das die Person gut oder schlecht erleben kann und dass es da schon auch eine Wichtigkeit hat, wie die Person das erlebt, auch selbst wenn wir es vielleicht nicht wissen können. Und ich glaube, das führt vielleicht dazu, dass eine Person stirbt und selber diesen Prozess als in Ordnung empfindet möglicherweise oder als ganz, ganz grauenhaft. Die Umwelt oder die Mitwelt hat eine ganz andere Qualifizierung dieses Vorgangs. Also da, glaube ich, gibt es vielleicht schon so eine Lücke zwischen dem, wie der Einzelne das wahrnimmt, was wir vielleicht gar nicht wissen können, wie er es wahrgenommen hat, und der Bewertung von außen. Und natürlich ist es total wichtig für unsere eigene Auseinandersetzung mit unserer Sterblichkeit dann Sterbeprozesse, wie wir die erlebt haben von anderen. Also das, glaube ich, ist sehr zentral, was du sagst, Markus, dass das natürlich uns mitbestimmt oder für uns wichtig wird, wenn wir an unser eigenes Ende denken.
Also ich denke, man kann schon festhalten, es sind einfach zwei unterschiedliche Perspektiven. Beide sind legitim und notwendig. Also wie jemand subjektiv sein Übergang erlebt und dann aber eben auch hat das eine Relevanz für die Weiterlebenden. Und es sind zwei unterschiedliche Perspektiven, die beide ihre Berechtigung haben. So, jetzt frage ich mich, gibt es eine Verantwortung, vielleicht sogar so eine ethische Verantwortung dafür, sich zu Lebzeiten und ab wann, und nimmt die zu vielleicht, Gedanken über diesen Übergang zu machen? Weil ich, Elisabeth, mir geht es ja wie dir, ich lebe auch eher so im Leben und denke eigentlich gar nicht viel an Sterben, trotz Älterwerden. Und das ist schon so ein Faktor, der dann reinkommt, das Älterwerden, dass man merkt, es gibt Veränderungen, die nicht ins Unbegrenzte so gehen wird. Aber im Kern denke ich auch, im Zweifel gestalte ich lieber das Leben, stecke ich die Energie rein, jetzt das Leben zu leben und mir nicht allzu viel Gedanken darüber zu machen, wie dieser Übergang jetzt dann nun gestaltet sein soll. Der wird dann schon für sich selber sorgen. Der wird dann schon kommen. Und ob es gelingt, ob der Übergang gut sein wird für mich und auch für die um mich rum, das wird stark davon abhängen, wie ich gelebt habe bis dahin. Das ist so ein bisschen mein eigener unthematisierter innerer Kompass.
Das ist ja genau der Witz. Das, was du jetzt sagst, ich kann es in dem Satz zusammenbringen, das Sterben ist ein ziemlich intensiver Teil des Lebens. Es geht da um gar nichts anderes als sonst im Leben. Und jetzt ist der Witz von so einem Forschungsprojekt, und ich würde das gerne nochmal stark machen wollen, in München, wenn die hinschauen und dann gehen sie in ein Hospiz und gucken mal, wie sterben da die Leute. Und dann wird deutlich, wenn man genau hinschaut, dass es dicke Vorstellungen davon gibt, wie wir eigentlich das machen sollten. Mhm. Wenn wir in ein Hospiz gehen, das ist so ähnlich, also das habe ich mal physisch so erlebt, als eine Hebamme reinkam nach der Geburt. Da kommt nicht nur die Hebamme hinein ins Zimmer, sondern da kommen 1001 Erwartungen, was wir jetzt tun sollten, damit es gut kommt. Mhm. Die Tür rein.
Genau.
Und so ist das beim Sterben auch. Wenn ich zu Herrn Minelli gehe und ihn bitte um assistierten Suizid, gibt es auch ein klares Muster, was wichtig und richtig ist. Ja? Wie im Leben auch sonst. Und das ist, ich finde, hochspannend, hinzuschauen, welche Modelle gibt es, welche Vorstellungen es gibt. Ludwig Minelli ist der Gründer und Leiter der Sterbehilfeorganisation Dignitas in der Schweiz. Der wird jetzt dann bald 100-jährig, ist also schon sehr lange mit dabei und eine prägende Figur in der Öffentlichkeit, ein Kämpfer sozusagen für die Sache des assistierten Suizids. Darum habe ich jetzt symbolisch seinen Namen ausgesprochen. Also eine andere Form. Es gab sogar mal einen Tatort, wenn ich das noch erzählen darf, das beschäftigt mich. Eine Tatort, da kam auch das Sterben vor und dann hat der Kommissar gesagt, ja, sie ist jetzt in Phase 5 nach Kübler-Ross. Das ist gut so oder ist eben schlecht so, wenn sie nicht da ankommt. Und das ganze Fernsehpublikum weiß, was die Phasen sind von Kübler-Ross. Die Sterbephasen. So sollte ein ideales Sterben sein. Zuerst hat man Widerstand, nachher eine depressive Phase. Dann nimmt man das Sterben an und dann kann man in Frieden gehen. Jetzt, wenn ich jetzt sterbe und will, dass meine Frau glücklich ist und denkt, dem geht's gut, dem Markus.
Dem Sterbenden.
Ja, obwohl sie jetzt stirbt, geht's dem gut. Dann spiele ich ihr die Phase 5 vor, damit sie zufrieden ist. Dann nennt man Übertragung und Gegenübertragung. Das ist doch interessant. Das hat doch ganz viel mit dem Leben auch sonst zu tun, diese Phänomene. Was will der andere von mir, dass ich ihm tue? Das sind wir einerseits, und jetzt kommt eben der Punkt, einerseits sollen wir unser Sterben planen und ganz genau persönlich sagen, wie wir es haben wollen. Und andererseits gibt es dicke, dicke Vorstellungen, was wir denn wollen sollten.
Und ich glaube, das Spannende ist ja auch, dass auch in diesen palliativen Settings hat man dann diese unterschiedlichen Berufsgruppen. Die Berufsgruppen versuchen ja dann irgendwie einerseits so diese individuellen Wünsche wahrzunehmen und die zu verwirklichen, aber gleichzeitig herrscht natürlich so eine Vorstellung vor, wie es denn sein sollte. Und das ist irgendwie eine Gratwanderung zwischen dem, oder es ist so eine Zerreißprobe, könnte man vielleicht sogar sagen, dass man nicht diese Wünsche überstülpt, sondern sieht, was wirklich da ist. Persönlich aus der Spitalseelsorge finde ich auch ganz interessant, dass häufig auch der Seelsorge dann gewisse Rollen zugeschrieben werden, die ich zum Beispiel gar nicht unbedingt haben wollte. Also so dieses, der müsste noch reden, der müsste noch irgendwas loswerden, da ist noch etwas, da könnte ja mal die Seelsorge vorbeigehen. Und natürlich, wenn da was ist und die Seelsorge diesen Raum öffnen kann, dann ist das eine gute Gelegenheit. Vielleicht ist da auch was und er er oder sie, der Sterbende, möchte das trotzdem nicht auf den Tisch legen. Und dann hat man vielleicht diese Idealvorstellung, dass nur was auf den Tisch kommt, kann irgendwie verwandelt und gewandelt werden. Und ja, diese Ideale, die sind vollkommen okay und können vielleicht Menschen auch wirklich noch Wandel bringen, bis zuletzt. Daran glaube ich tatsächlich. Aber ich glaube, die Seelsorge, gerade auch mit unserem, mit der christlichen Tradition, ich glaube, es ist die Aufgabe, dass man auch Lücken würdigen darf. Also, dass die Seelsorge nicht nur da sein soll, um eben irgendwie Wandel zu ermöglichen oder zu erzwingen vielleicht sogar, sondern einfach auch Brüche oder Unausgesprochenes irgendwie zu ehren. Und dass wir gerade mit der christlichen Tradition auch sagen dürfen, dass auch etwas nicht gut sein darf. Also dass das zum Leben gehört, dass manchmal nicht einfach alles gut ist. Und man muss auch nicht irgendwie so lange Brüche glätten und bis alles nur noch ein Einheitsbrei ist.
Habe auch immer wieder gelesen, also in dieser letzten Phase Hospiz und seelsorgliche Arbeit, da ist ein wichtiges Element, sogenannte Biografiearbeit. Mhm. Ja, und das wird wie so ein Container da verwendet, als wenn das so einfach wäre, habe ich spontan gedacht. Mhm. Du wirst doch gerade in der letzten Phase, wo es um das Schwierigste überhaupt geht, nämlich den Übergang von Sein zu Nichtsein, also im physikalischen Sinne, nicht die großen Themen gelöst oder aufgeschnürt kriegen, Biografiearbeit, ja, sich mit den anderen wieder irgendwie in ein gutes Verhältnis setzen, die als Brüche dein ganzes Leben vielleicht durchzogen haben, Kindheitstraumata und Verletzungsgeschichten, Verwundungen, also kann ich gut nachvollziehen.
Das finde ich auch einen total guten Punkt, also weil dieser Wunsch nach Auflösung, also das haben wir ja jetzt gesagt alle, scheint sehr, sehr dominant zu sein, ne? Und da ist wirklich die Frage, wird das der Situation wirklich gerecht?
Also ich glaube, für mich ist eigentlich die Kunst, wäre es dann quasi die Hoffnung, nicht so ganz über Bord zu werfen, also so daran zu glauben, dass irgendwie Versöhnung, dass Wandel möglich ist bis zuletzt, aber gleichzeitig zu wissen, dass das erstens nicht sein muss für alle und dass sich zweitens das auch nicht machen lässt, sondern dass da diese Dinge auch immer irgendwie aus christlicher oder aus theologischer Perspektive würde man wahrscheinlich sagen, Gnade, Geschenk bleiben.
Was du gerade gesagt hast, Noemi, ja, das bin ein bisschen aufgekratzt, das zu betonen, zeigt doch ein Ideal, das du äußerst im Hinblick auf das Sterben, das unfassbar viel zu tun hat mit unserem Leben insgesamt. Ja, nämlich, dass wir zwar Versöhnung suchen sollten, aber wenn es Brüche gibt, uns zu versöhnen. Das hast du gerade gesagt. Das gilt natürlich für das ganze Leben. Und das ist doch der Witz, warum das so interessant ist mit dem Lebensende, weil es eben uns Aufschluss gibt über unser Lebensverständnis insgesamt. Jetzt beim Zuhören die ganze Zeit ein Buch vor mir gesehen, ein Tagebuch von Christoph Schlingensief, einem berühmten, international berühmten Regisseur, der in Zürich mit 50 Jahren gestorben ist. Der Buchtitel heißt »So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein«. Ja? Der wollte nicht sterben. Der hat sich mit allem, was er hatte, und der war ein Top, also der war ein kreativer, intellektueller, toller Typ. Das ist ein schönes Buch zum Lesen. Aber der wollte nicht sterben. Kübler-Ross hin oder her, sage ich dem ganz, ganz gerne auch. Der wollte hier weiter leben. Aber er ist trotzdem gestorben. Und es war grässlich. So.
Aber worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist ja also die christliche Perspektive, dass es noch ein Danach gibt. Also, und das ist so ein Bild, was ich schöne Sterbegeschichten finde, sind schon die, wo es heißt, dass jemand so im Vertrauen auf etwas stirbt, was noch kommt. Also das muss ich persönlich sagen, das ist für mich so ein schöner Tod, wenn das jemand erzählt von seiner Großmutter oder seiner Mutter oder so, dass sie so voll Vertrauen auf das danach gestorben ist. Also ob ich das jetzt selber so erleben werde, weiß ich nicht, aber das ist so für mich so ein bisschen so ein Ideal. Und das ist ja schon, ja, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wie das aus christlicher Perspektive sich darstellt. Und einfach noch, das ist einfach nochmal was dazukommt. Also was den Tod nicht als absolutes Ende sieht, sondern das Leben durchaus im Hier und Jetzt auf der Erde, aber auch ein Leben nach dem Tod noch einbezieht.
Es gibt ja hier ganz unterschiedliche Vorstellungen, mit denen ich zum Teil sehr hadere. Zum Beispiel die Idee von Monika Renz aus St. Gallen, die seit Jahren empirische Studien macht zum Sterben und feststellt, es gibt so einen Übergang. Also Menschen sind schon halb im Jenseitigen, so ähnlich wie bei den Nahtoderfahrungen, sehen einen Tunnel und sind schon auf der anderen Seite. Sie beschreibt das im Detail in mehreren Büchern. Sie hat auch eine ganze Jüngerschaft in der Schweiz und auch darüber hinaus. Ich kann damit wenig anfangen, weil meine Vorstellung von Tod ist Tod. Also Daniel, du hast das vorhin schon mal ein paar Mal sehr pointiert gesagt. Schluss. Es ist ein Ende. Und dann bleibt eine Hoffnung auf die Auferstehung als Hoffnung. Aber das ist ein ganz anderes Thema als die Frage des Sterbens.
Für mich sind die Perspektiven miteinander verbunden und ein Gedanke ist zentral für mich, nämlich dass der Tod, also wenn ich so hart sage, dass das Ende, lässt sich das auch konstruktiv lesen aus meiner Sicht. Wenn es das Ende ist, dann ist es auch ein Akt des Freimachens und des Eröffnens für Neues, was ohne mich geschehen kann. Woran ich aber vielleicht mitwirke, gerade dadurch, dass ich gehe. Also ich meine, und da gibt es für mich eine ganz wichtige Parallelität auch mit der Struktur religiöser Gläubigkeit oder mit dem christlichen Glauben. Jesus Christus war irgendwann nicht mehr dabei, nicht mehr da. Die Jüngerinnen und Jünger haben gefragt, wo ist er? Und er ist weg. Das Grab ist leer. Und genau das hat etwas bewirkt, hat etwas ausgelöst. Das wird heute so schön verklausuliert, Begriff Nachfolge. Also das Gehen setzt etwas in Bewegung. Das Prinzip Kirche ist nur denkbar aus einem Verlust. Ich will es jetzt nicht zu pathetisch machen, aber für mich hat der Gedanke ein Echo, eine Resonanz, auch für unsere welthafte Existenz und für mein eigenes Leben. Und die Erfahrung macht man ja auch ganz konkret. Manchmal ist es wirksamer und hilfreicher, wenn ich mal den Mund halte oder wenn ich mal nicht mitmische, wenn ich mal die anderen machen lasse, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich ins zweite Glied trete. Und mit dem Tod ist es doch auch vielleicht ähnlich. Indem ich gehe, sind die weiterleben, öffnen sich für die Tore, Wege, wird ein Sprechen möglich, das vielleicht neu ist, das durch mich vielleicht nicht möglich war, aber vielleicht, an dem ich auch meine konstruktiven Anteile habe, indem dann in Erinnerungen ich da bin, etwas auslöse, mitverursachend habe. Also versteht ihr den Gedanken, der ist mir wichtig geworden, gibt für mich dem Gehen einen Sinn, eine Sinnhaftigkeit, dass das Gehen etwas auslösen kann und etwas bewirken kann, was eben nur durchs Gehen bewirkt wird, durch das Nicht-mehr-Dasein. Weil unsere ganze, sozusagen, es gibt so eine ich sage es jetzt mal einfach ungeschützt, so eine Lebensideologie der Persistenz, eine Ideologie der Persistenz, also des Verbleibenmüssens. Es muss etwas weitergehen. Manchmal geht aber etwas besser weiter, wenn sich die Konstellation ändert.
Ja, ich denke, die Geschichte, die du zu Beginn gesagt hast, da hast du etwas weggelassen, nämlich die Erfahrung der Präsenz Jesu, also Emmaus. Das ist für mich ganz eine wichtige Geschichte. Die zwei sind enttäuscht und gehen. Jesus ist tot, aber dann ist er bei ihnen, bricht ihnen das Brot und sie erleben, dass er da ist.
Ja, absolut. Ja.
Und das hast du ein bisschen weggelassen.
Ja. Zwischen den Zeilen wollte ich das jetzt eigentlich so gesagt haben.
Ich weiß ja, dass du das gut kennst und auch sehr wertschätzt, aber ich wollte das noch aussprechen, weil das fällt ja weg.
Und es kommt aber der Wunsch dann bei dir natürlich schon raus, Daniel, dass du dann doch irgendwie noch da bist, auch wenn du weg bist. Also so.
Ja, ne? Das wollte ich damit sagen.
Genau, und das ist, glaube ich, natürlich auch total menschlich, dass man irgendwie, ich meine, deswegen unter anderem bekommt man ja auch Kinder oder freut sich, wenn man Kinder oder Nachkommen hat. Also das, was bleibt, dieser Wunsch, ist natürlich total menschlich.
Das ist meines Erachtens viel einfacher mit Blick auf das Ende, von das du gerade beschrieben hast, Daniel, mit den positiven Seiten des Endes, dazu Ja zu sagen, wenn ich eigene Kinder und Kindeskinder habe. Ich glaube, das ist die Abraham-Geschichte biblisch, aber die ist universal. Also wenn ich weiß, es geht weiter, dann ist es einfacher zu sagen, ich ziehe mich tatsächlich zurück. Das mit dem einfacher und schwieriger, möchte ich euch drei zitieren und sagen, ja, wir wissen es ja noch nicht so genau, wie das dann sein wird.
Und ich merke auch, dass das, was du was du sagst, Daniel, das klingt in mir sehr an, wenn ich mir vorstelle, dass ich eben Kinder und Kindeskinder habe, die zumindest die Kinder eigenständig sind, auf eigenen Beinen stehen. Und da klingt dann bei mir, glaube ich, schon nochmal so ein Ideal von gutem Sterben an, dass ein Sterben in einem zumindest fortgeschrittenen Alter ist. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich müsste jetzt gehen und mir jetzt vorstellen, indem ich gehe, öffne ich Wege für die, die zurückbleiben, finde ich diese Vorstellung eigentlich fast nur schmerzlich, so, weil meine Kinder noch sehr klein sind. Also ich glaube, es hat für mich schon auch viel mit dem Zeitpunkt zu tun. Und für mich ist es nicht so, dass ich sagen würde, es kann kein gutes Sterben geben, aber ich glaube, es ist auch sehr stark von Kontingenz irgendwie bestimmt, also von dem, was halt auch zufällig auf unserer Welt passiert. Also wie alt bin ich? Wo bin ich gerade? Wie geht es meinen Nächsten in dem Moment? Also es ist von diesen endlichen Umständen geprägt. Aber sich ein Tod vorzustellen in jungen Jahren, der dann in dem Sinne gut ist, finde ich sehr schwierig. Und ich glaube, für mich ist es schon so, dass Sterben der ultimative Bruch im Leben darstellt, den es irgendwie zu bewältigen gilt, sofern er überhaupt bewältigbar ist und man vielleicht ihn einfach nur leben kann, so gut wie es nur geht in dem Moment.
Dinge gehen zu Ende, unser Gespräch geht zu Ende, der Tag geht heute irgendwann zu Ende, auch unser Leben geht irgendwann zu Ende. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Wir freuen uns auf...
Endlich.
Wir freuen uns aufs weitere Zuhören bei OMG und gerne über E-Mail oder Instagram auf euer Echo.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.